Hallo zu 45 Minuten Zukunft, Land- und Meeresnutzung im Wandel, dem Podcast des Thünen-Instituts. Das Thünen-Institut forscht zu ländlichen Räumen, zu Wald und zur Fischerei und es berät die Politik zu diesen Themen. In unseren Podcast-Folgen wollen wir Fragen, die sich hier aktuell in Forschung und Gesellschaft stellen, mit unseren Gästen diskutieren und wir möchten mögliche Wege für die Zukunft aufzeigen. Mein Name ist Marco Pauli. Heute geht es um die Speicherung von Treibhausgasen, um die Senkungsleistungen von Wäldern und deren Böden, von Ackergründen, Humus und Mooren und der Ozeane. Es geht um Möglichkeiten, die Senkungswirkung zu bewahren oder zu steigern, aber auch um neue Technologieideen, etwa Filteranlagen, die Kohlenstoff aus der Luft saugen oder um die Umwandlung von CO2 zu Kohle. Wie also kann man CO2 am besten der Atmosphäre entnehmen und langfristig speichern? Und wie können die natürlichen Senken dabei am besten wirken? Darüber möchte ich heute sprechen mit Dr. Nadine Menges, Klimawissenschaftlerin am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Hallo Frau Menges, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Professor Andreas Krause ist Forstwissenschaftler und Leiter des Thünen-Instituts für Holzforschung. Hallo Herr Krause, schön, dass auch Sie da sind.
Hallo Herr Pauli.
Professor Heinz Flesser ist Agrarwissenschaftler und leitet das Thünen-Institut für Agrarklimaschutz. Hallo Herr Flesser.
Hallo Herr Pauli.
Es soll auch, wie ich schon eben gesagt habe, um Wege in eine CO2-freie Zukunft gehen. Und Frau Menges, da ist es sehr praktisch, dass Sie hier sind, denn Sie waren bereits in der Zukunft. Mit mehr als 30 WissenschaftlerInnen haben Sie das Jahr 2050 besucht. Sie waren leider nicht wirklich dort, das wäre eine Sensation. Nein, Sie haben den sogenannten Backcasting-Ansatz gewählt, eine Methode, die mit der Definition einer wünschenswerten Zukunft beginnt und sich dann rückwärts arbeitet, um zu identifizieren, was notwendig ist, um dieses Ziel in der Zukunft zu erreichen. Dort, 2050, hat Deutschland die Netto-Null erreicht, ist also klimaneutral. Wie haben wir das geschafft?
Genau, ja. Eine total spannende Angelegenheit, klingt kompliziert, war gar nicht so. Wir haben uns einfach zusammen überlegt, wie das denn aussehen könnte. Und was uns ganz schnell klar wurde, ist, dass wir am allermeisten darauf ausgerichtet sein müssten, unsere Emissionen heute erstmal zu reduzieren und zu vermeiden. Über 90% der Emissionen mussten wir vermeiden, damit wir überhaupt diese Netto-Null erreichen können. Den Rest, diese letzten 10% unserer heutigen Emissionen, haben wir dann mit sogenannten CO2-Entnahmemaßnahmen kompensiert. Da haben wir zum Teil natürliche Senken erweitert und gemanagt sozusagen. Mhm. Und einen großen Teil dieser 10%, also ungefähr 40 Megatonnen CO2 pro Jahr, mussten wir dann aber auch mit technologischen Verfahren entnehmen und haben da geschaut, wie die Potenziale sind.
Also neue technologische Verfahren wie CCS, und aber darauf kommen wir dann später genau, noch zu sprechen. Ja. Und welchen Anteil haben natürliche Senken wie Wälder, Böden und Ozeane, über die wollen wir ja heute sprechen, daran gehabt, dass wir im Jahr 2050 klimaneutral sind?
Da haben wir tatsächlich auch in der Landwirtschaft, aber das wissen meine Kollegen hier, glaube ich, besser als ich, haben wir reduziert bekommen, auch durch die Wiedervernässung von organischen Böden und Mooren konnten wir viele CO2-Emissionen einsparen und auch durch die Veränderung der landwirtschaftlichen Praxisen, um den Kohlenstoffboden zu erhalten und auch zu erhöhen. Das war dann aber wieder eine Entnahmemaßnahme in dem Fall.
Und Wälder, 30% geschützte Wälder tatsächlich dabei, oder?
Da würde ich gerne an den Kollegen abgeben, weil das mit den Wäldern, das ist ganz schön kompliziert.
Ja, Herr Krause, wo Sie schon angesprochen sind, vielleicht erstmal, um einen Überblick zu kriegen. Ich habe hier, wie Sie sehen und die ZuhörerInnen es jetzt nicht sehen, ich habe ein Stück Holz mitgebracht, das habe ich zu Hause noch gefunden. Leider keine Blätter dran. Denn über diese nimmt der Baum ja das Kohlendioxid auf. Man hat mir das mal so erklärt, dass da an den Blättern so, da sind so wie kleine Münder, hat man mir das erklärt. Ich weiß nicht, würden Sie dem zustimmen? Kann man das so erklären, dass es so kleine Münder sind, die das Kohlendioxid aufnehmen?
Ich würde eher sagen, es sind kleine Lungen in den Blättern statt kleine Münder, weil man so Spaltöffnungen hat und da findet ein Gasaustausch statt. CO2 kann quasi in die Blätter reinströmen, Sauerstoff kann rausströmen und mit Hilfe von Sonnenlicht wird es dann in Zucker umgewandelt. Und am Ende machen die Zellen des Baumes im Kambium aus dem Zucker das Holz.
Im Kambium, das ist?
Der Kambium ist quasi eine lebende Zellschicht außen um den Baum rum. Der wird ja jedes Jahr ein bisschen dicker. Und dieses Kambium wächst nach außen in Rinde und nach innen in Holz. Und dadurch wird am Ende der Zucker in Holzsubstanz, das ist Zellulose, Lignin, Hemicellulose, umgewandelt und bildet hier die feste Substanz, die wir jetzt sehen können.
Wie viel, also dieses Stück Holz, wie viel davon ist Kohlenstoff?
Also beim Holz ist so, dass ungefähr 50% der Masse entspricht dem Kohlenstoff, aber auch 20% Sauerstoff und ähnlich viel Wasserstoff und noch andere Elemente.
Deshalb ist diese Ökosystemleistung von Wäldern also doppelt toll sozusagen, weil sie einerseits den Kohlenstoff aus der Atmosphäre holen, andererseits uns Sauerstoff zum Atmen bringen. Ne?
Ja, genau. Also wenn wir uns jetzt einen Hektar Wald vorstellen, 100 mal 100 Meter, dann wachsen die Bäume jedes Jahr. Abhängig vom Standort, Holzart, Bedingungen ist das unterschiedlich viel. Und wenn man das für ganz Deutschland hochrechnet, kriegt man einen gewissen Zuwachs. Dagegen steht dann die Ernte, also die Entnahme von Holz. Ein Teil wird abgesägt und genutzt, ein Teil stirbt ab, ist vielleicht ja auch durch die Presse jetzt gegangen mit dem Waldsterben. Und wenn man dazwischen eine Differenz bildet, dann bleibt etwas übrig. Und wenn Zuwachs übrig bleibt, das bedeutet, dass der Wald dann mehr Kohlenstoff gespeichert hat. Und das entspricht, ich meine, in 2021 waren das 44 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente.
Und das wird ja häufig nicht angesprochen, die Erde unter den Bäumen. Ich habe hier welche mitgebracht. Wie ist das mit dem Waldboden? Wie viel CO2 oder Kohlenstoff, wovon spreche ich jetzt am besten eigentlich? Kohlenstoff oder CO2?
Wenn man in den Boden schaut und in die Bäume schaut, sollte man von Kohlenstoff sprechen.
Ja. Einfach
der dort gespeichert ist, aber das war mal CO2 in der Atmosphäre.
Ja. Alternativ ist CO2-Äquivalente, weil der Vorteil ist, man hat eine einheitliche Rechnung. Also man kann die Massen besser vergleichen.
Und wie viel steckt da jetzt drin, wenn man das jetzt mal so mit den, was da drüber wächst, vergleicht? Etwa die Hälfte, habe ich gehört. Ist das so viel?
Also das Thünen-Institut hat, sage ich mal, ganz gute neue Zahlen zu den Vorräten von organischem Kohlenstoff in diesen Böden. Und wenn man Waldböden und die landwirtschaftlich genutzten Böden zusammennimmt, dann kann man feststellen, dass etwa 3/4 des gesamten Kohlenstoffs, der in Böden und in den darauf wachsenden Pflanzen gespeichert ist, in den Böden vorkommt. Also da haben wir die noch größere Kohlenstoffspeicher. Der Charme des Waldes ist, dass er wächst und dass ich ihn nutzen kann als Holz und dann langlebige Produkte draus machen kann.
Am besten, ja, wenn man es nicht verfeuert.
Ja. Beim Boden kann ich mir überlegen, wie ich FML Humus aufbauen könnte und mehr Kohlenstoff in den Böden festlegen kann. Ich habe aber durchaus auch Problemfelder, wo ich extrem große Mengen an Bodenkohlenstoff verliere.
Wo das, geschieht das am
Das sind die Moorböden, auf die wir heute vielleicht auch noch zu sprechen kommen.
Ja, und wenn ich dann aber so sehe, wenn jetzt neuer Wald aufgebaut werden soll, dann liegt dieser Boden oft brach und blank gegenüber der Sonne und da geht doch wahrscheinlich auch viel Kohlenstoff verloren, oder? Also ich will darauf hinaus, wird sorgsam genug mit dem Boden umgegangen eigentlich?
Also wenn wir brachliegenden Boden sehen, dann tut das dem Herz des Bodenkundlers weh, denn das ist eigentlich eine verpasste Chance, Bodenschutz zu betreiben und auch Kohlenstoff in die Boden zu bringen. Denn nur wenn was drauf wächst, habe ich auch Input an Kohlenstoff in die Böden hinein. Und darum sollte man möglichst sowohl im Agrarbereich als auch im Forstbereich, als auch wenn ich irgendwie Landnutzungsänderungen habe, möglichst schnell wieder begrünen. Und eigentlich muss Ziel eine ganzjährige Begrünung sein.
Und Sie hatten ja, Herr Flesser, die Moore angesprochen. Die zählen auch, wenn ich es richtig verstanden habe, zu den landwirtschaftlichen Flächen, obwohl die ja auch irgendwie im Waldbereich auch zu finden sind. Ne? Bei denen geht es aber nicht darum, zusätzliches CO2 zu speichern, sondern das Gebundene zu bewahren, wenn ich es richtig verstanden habe. Man könnte vielleicht denken, so, dass Moore in der Bilanz eigentlich keine so große Rolle spielen, tun sie aber doch. Sie hatten es schon angedeutet. Ne? Können Sie das so umreißen, was für eine Rolle die spielen?
Ja, Moore sind sehr große Kohlenstoffspeicher in unseren Ökosystemen und sie sind nahezu in Deutschland alle entwässert. überwiegend für die landwirtschaftliche Nutzung. Etwa 3/4 werden landwirtschaftlich genutzt. Da ist Grünland die Hauptnutzungsart, aber auch im Wald gibt es Moore, die entwässert sind und auf denen dann Bäume stocken. Und dann haben wir noch kleine Flächen unter Siedlung und ganz wenig naturnahe Restmoore. Mhm. Und wenn Sie die Moore drainieren, dann wird der Torfkörper belüftet.
Drainieren, also
entwässern. Auch, und das ist notwendig für die herkömmliche landwirtschaftliche Nutzung. Dann verlieren Sie sehr, sehr große Mengen an diesem Torf, der in diesen Mooren gespeichert ist. Mhm. Und auch die Privatleute sollten möglichst keinen Torf in ihrem Garten einsetzen. Das hat ganz ähnliche Effekte. Da wird dann Torf aus den Moorböden herausgegraben und verkauft. Das sollte man nicht mehr machen, tunlichst. Mhm. Diese Emission aus den Moorböden, das gehört zu den wichtigsten Treibhausquellen, die wir in Deutschland haben. Das ist wichtiger als die gesamte Methanemission der Landwirtschaft. Mhm. Also wichtiger als alle Methanemissionen aller Tiere, die wir hier halten, sind die Moore. Von daher ist das schon ein wichtiger Fokus, wie wir künftig Sorge tragen können, dass wir zunächst mal die Emissionen aus diesen Mooren möglichst weit reduzieren. Aber vielleicht noch mal so ein bisschen zur Einordnung, weil wir viel mit Zahlen rumschmeißen. Für die Zuhörer ist das vielleicht relativ wenig greifbar, wenn es da um Millionen Tonnen CO2 geht. Ich habe einfach mal gerechnet, wie viel Gesamtkohlenstoff ist denn in der gesamten Vegetation in Deutschland und in den Böden gespeichert. Da kommt man auf rund 5 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Wenn man das mal vergleicht mit der CO2-Emission, die wir in Deutschland pro Jahr insgesamt haben, dann kann man feststellen, dass da etwa 28 Jahre CO2-Emissionen der Bundesrepublik Deutschland drinstecken an Kohlenstoff bei dem heutigen Emissionsniveau. Also das zeigt, das ist doch ganz erheblich. Und das zeigt auch, wenn wir an dieser Stellschraube drehen, sowohl zum Positiven als auch zum Negativen, können wir erhebliche Effekte haben auf die CO2-Kohlenstoffbindung oder die CO2-Emission.
Und im Bereich Moore, sagen Sie, ist das Thema Wiedervernässung besonders wichtig, ne?
Genau. Die Moore müssen im Prinzip nass sein, um die Emissionen von CO2 zu unterbinden.
Und im Bereich Wälder, was wäre da besonders wichtig, wenn Sie das überhaupt kurz zusammenfassen könnten?
Im Wald ist es ein bisschen komplexer. Am wichtigsten ist, dass die Wälder resilient, klimastabil sind, sodass keine großflächigen Absterbeerscheinungen auftreten, wie wir es jetzt die letzten 3-4 Jahre durch die Trockenheit hatten. Solange das gegeben ist, werden die Wälder langfristig auch Kohlenstoff zusätzlich binden und aufnehmen.
Aber da ist ja umstritten und man weiß es nicht genau, welcher Wald ist jetzt eigentlich klimaresilient, weil man nicht weiß genau, was die Zukunft bringt. Ne?
Genau, das ist die große Frage. Da gehen auch die Meinungen sehr, sehr auseinander. Wir wissen, dass es etliche unserer typischen Wirtschaftsbaumarten nicht besonders klimaresilient sind. Allen voran die Fichte, von der man ausgeht, dass sie ganz großflächig verschwinden wird. Wenn wir über resiliente Wälder sprechen, dann gibt es eine ökologische Diskussion, die sagt, am besten ist, man überlässt alles sich selbst, dann wird die Natur das schon richten. Und es gibt, sagen wir mal, eine mehr man-made getriebene Einschätzung zu sagen, wenn wir jetzt wissen, es wird wärmer und es wird trockener, dann ist es auch besser, Bäume zu pflanzen oder auszubringen, die eben mit mehr Wärme und mehr Trockenheit umgehen können, um so zukünftig klimastabile Wälder zu haben. Und das wird sich dann unterscheiden von den Wäldern, die wir jetzt haben.
Ja, da haben wir auch einen Podcast zu diesem Thema, wo das sehr ausführlich und auch kontrovers diskutiert wird. Also kann ich nur empfehlen, da mal reinzuhören. Jetzt haben wir noch nicht über die Meere gesprochen. Ich habe auch hier, Frau Menges, ich habe gelesen, rund 1/4 der durch menschliche Aktivitäten verursachten CO2-Emissionen werden durch die Ozeane aufgenommen. Also ich muss zugeben, es ist kein Meereswasser, was ich hier mitgebracht habe. Es ist Wasser mit Salz vermengt, um es zumindest so ähnlich hinzukriegen. Aber dieses würde es wahrscheinlich nicht hinkriegen, dieses Wasser, ne? Das CO2 aufzunehmen, oder?
Ich glaube, das ist vielleicht nicht das richtige Volumen, um signifikante Mengen an CO2 aufzunehmen.
Ja, ich kann nur ganz kurz sagen, das ist ein kleines Marmeladenglas. Ja. Ja. Mhm.
Trainierte Ozeanografin frage ich mich natürlich gleich, ob Sie den Salzgehalt jetzt richtig für Meerwasser getroffen haben.
Einen Teelöffel habe ich reingetan.
Das Meer und der Ozean nehmen für uns eben 1/4 unserer CO2-Emissionen, aber viel wichtiger auch über 90% der Wärme, die wir ins System geben durch unseren menschgemachten Klimawandel auf und leisten damit einen unglaublich großen Beitrag zur Regulation des Klimas. Mhm. Genauso nimmt das Land, also von unseren CO2-Emissionen, die wir emittieren, gehen ungefähr 25 an Land, 25 in den Ozean rein. Und das ist einmal durch die physikalisch-chemische Ausgleich von CO2 an der Meeresoberfläche. Da ist der Druck von CO2, den wir quasi zusätzlich in die Atmosphäre geben, drückt das CO2 dann in, ich habe gerade Anführungsstriche gemacht, das CO2 in den Ozean und weil sich diese Drücke ausgleichen wollen. Und es gibt aber eben auch einen biologischen Teil dieser Kohlenstoffpumpe, nennen wir das. Und da werden einfach genau wie an Land über Photosynthese Biomasse akquiriert und diese sinkt dann irgendwann in den tiefen Ozean.
Genau. Die Ozeane nehmen zwar sehr viel auf, werden aber dadurch auch immer saurer. Ne? Sollen und können sie überhaupt noch viel mehr aufnehmen? Funktioniert das überhaupt noch, ohne dass sie immer saurer werden?
Also je mehr CO2 der Ozean aufnimmt auf natürlichem Wege, desto saurer wird er. Jetzt gibt es die Überlegung, alkaline Substanzen, also Laugensubstanzen in den Ozean einzubringen, um damit einmal der Versauerung entgegenzuwirken. Und das würde gleichzeitig auch die Aufnahmekapazität des Ozeans erhöhen. Das nennen wir beschleunigte Verwitterung. Also die Verwitterung findet über Jahrtausende statt. Und wenn wir das beschleunigen wollen, würden wir dafür große Mengen an Gesteinsmaterial, Silikate hauptsächlich, klein mahlen müssen zu Mehl. Gesteinsmehl und das dann entweder an Land oder im Ozean ausbringen. Im Ozean ist es sogar besser, wenn man das direkt als Lösung, gar nicht als Gesteinspulver, sondern als Lösung quasi in die Oberfläche gibt. Und dadurch könnte man quasi den Ozean dazu bringen, mehr CO2 aufzunehmen. Aber auch da größenordnungsmäßig reden wir von 30 Megatonnen Material, die uns dann erlauben, ungefähr 10 Megatonnen CO2 pro Jahr und dieses Material auch pro Jahr aufzunehmen. Also das sind unglaublich große Mengen an das ist also 30 Megatonnen an Basalt zum Beispiel ist ungefähr, ich glaube nicht die gesamte Bergbaukapazität an Basalt in Deutschland, aber doch einiges.
Und das davon hat ja auch einen Einfluss auf den Ozean. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es unumstritten ist, diese Idee.
Das ist vor allem illegal im Moment unter dem London Protocol. Darf man keine Substanzen ins Meer einfach ablagern, also weder Müll noch. Auch wenn das in dem Sinne nicht Müll ist oder irgendwelche, das ist ja eigentlich was positiv, einen positiven Effekt haben soll. Aber das ist im Moment nicht erlaubt. Und der Effekt, den diese Materialien aufs Meer oder auch an Land haben, ist tatsächlich noch immer Forschungsmaterial. Also da sind wir gerade dran. Es gibt eine große Forschungsmission in Deutschland, die sich damit auch auseinandersetzt, mehrere tatsächlich, wo wir uns meine Kollegen am GEOMA auch damit beschäftigen, was da eigentlich genau passiert. Und auch da die Effektivität, wenn die Konzentrationen zu hoch werden, geht die Effektivität womöglich irgendwann runter und so weiter und so fort. Also es gibt ein wir denken, es gibt einen Sättigungseffekt.
Irgendwie. Also es ist eine Idee, die im Moment noch nicht umgesetzt werden kann und an der man auch noch forschen muss. Aber Sie könnten sich vorstellen, dass das sinnvoll ist.
Das Interessante daran ist, dass es das CO2 tatsächlich dauerhaft bindet. Und das ist eben, wie wir gerade schon gehört haben, in den Wäldern, in den Mooren. Da gibt es eine gewisse Reversibility, ein Risiko, das zurückzunehmen, das CO2, ne? Also durch irgendwelche menschgemachten oder natürlichen Störungen. Bei diesen Verwitterungsprozessen ist das CO2 dauerhaft gebunden und würde der Atmosphäre entzogen werden. Im Moment, die erste wirkliche Anwendung ist, dass man das einfach an den Strand kippt. Und dann ist das wie Sand und durch die Wellenbewegung wird das eben immer wieder weiter reagiert. Aber das ist jetzt zum Beispiel auch eine Pilotstudie, wo einfach jetzt mal die Auswirkungen, die Effektivität nochmal genau untersucht werden müssen.
Frau Menges, weil mich das auch sehr interessiert. Bei den Bodenkohlenstoffvorräten ist es ja so, dass wir keinen unendlich wachsenden Speicher haben, sondern der läuft langsam voll in Abhängigkeit dessen, was ich an Kohlenstoff anbiete den Böden. Und ich komme in ein neues Gleichgewicht. Und ab dem Erreichen dieses Gleichgewichtes muss ich eigentlich ständig diesen Vorrat pflegen. Also ich muss investieren, ohne dass ich mehr Kohlenstoff in die Böden gebunden kriege. Das heißt, das ist, und wenn ich dann mit der Pflege aufhöre, dann ist dieser Kohlenstoff auch schnell wieder weg, denn dann fehlt der Nachschub und die Bodenorganismen mineralisieren weiter. Wie geht denn sowas in Ihre Berechnungen ein, dass das eigentlich keine langfristige Senke ist, sondern einen zeitlichen Horizont hat und dass es doch recht unsicher ist, weil man nicht sicher ist, was denn in 50 Jahren der Landwirt auf diesen Flächen macht? Außerdem, der Klimawandel wirkt auch den Humusvorräten entgegen. Es wird wärmer, die Bodenorganismen werden aktiver, mineralisieren mehr. Also ich bin ja wirklich ein Verfechter und ein Fan von Humus, weil es so wichtig für die Bodenfruchtbarkeit ist. Aber im Kontext Klimaschutz ist es für mich eine relativ unsichere Option.
Ja, ist gleich auch wieder mit dem Monitoring dann, ne? Also können wir das überhaupt überprüfen, wie viel CO2 womöglich eingelagert oder verloren geht? Das ist auch bei solchen Sachen total schwierig. Ich kann sagen, für unsere 2050-Vision, das ist eine optimistische Vision, da haben wir gesagt, also zum Beispiel für die Moore oder für die organischen Böden haben wir gesagt, wir vernässen das alles wieder, was wir in Deutschland haben und erreichen diese Kapazität an CO2-Vermeidung. Und wir hatten sogar auch mit den Kollegen vom GFZ auch gesehen, oder dass es ein gewisses Senken Potenzial gibt für die Moore. Es gibt auch diese Überlegung, dass man zum Beispiel sagt, dass es gibt grünen und schwarzen Kohlenstoff. Schwarzer Kohlenstoff ist alles, was aus fossilen Brennstoffen kommt, und die müssen dann auch mit technologischen Lösungen quasi entnommen werden, die CO2 langfristig speichern, wo wir diese Speicher viel genauer nachvollziehen können. Grünen Kohlenstoff, das ist dann sowas wie alles, was in der Biosphäre sozusagen passiert. Und da können dann eben menschgemachte Quellen nur mit grünen menschgemachten Senken. Und dann hat man die Unsicherheit vielleicht auf beiden Seiten.
Ja, finde ich aber sehr charmant, denn ich habe immer schon schlechtes Gewissen, wenn es um Bodenkohlenstoff oder auch Waldkohlenstoff geht und man rechnet dann mit CO2-Äquivalenten.
Ja.
Denn das suggeriert eigentlich, dass ich was langfristig Stabiles habe. Und in diesen relativ unsicheren Senken finde ich diese Annahme sehr gewagt.
Zumal also ganz oft diese natürlichen Senken eben dann menschgemachten oder natürlichen Störungen ausgesetzt sind und da dann womöglich nur so dieser Effekt entsteht, dass man die Emissionen vertagt sozusagen, genau, nach hinten verlegt. Und das hat man bei diesen geologischen Speicheroptionen weniger.
Ja, wenn die CO2-Speicherung so unsicher und schwer zu berechnen ist, erst recht die langfristige. Wieso kann dann überhaupt, das frage ich mich gerade heutzutage, mit Zertifikaten und Kompensationen überall gearbeitet werden? Mittlerweile begegnet einem ja häufiger zum Beispiel die Aussage, dieser Bau oder jener Flug sei klimaneutral, weil Kompensationen, also Ausgleichsmaßnahmen, dafür sorgen würden, dass die verursachten CO2-Emissionen ausgeglichen seien. Oder was bringt es dem Klima jetzt, wenn ich fliege und dafür Bäume gepflanzt werden, die erst in Jahrzehnten, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel eventuell verpasst haben, erst dann so richtig CO2 aufnehmen? Wo ist Kompensation tatsächlich Kompensation und wo bloß Augenwischerei, Herr Krause?
Das ist eine gute Frage. Meine Einschätzung, aber ohne eine wissenschaftliche Zahl dazu zu haben, sind nahezu alle Kompensationen oder alle verkauften Zertifikate ein reines Greenwashing. Das klingt jetzt vielleicht dramatisch und schlecht, aber ich will das ein bisschen framen, weil das bedeutet ja einerseits, dass sich viele Menschen Sorgen machen und sagen, ich möchte gerne irgendwas tun, um die Emissionen, die ich verursache oder verursachen muss, nicht vermeiden kann, zu kompensieren. Und deswegen ist ein großer Markt mit viel Geld da. Und auf der anderen Seite gibt es eben sehr wenig technische Maßnahmen, mit denen ich eine echte Kompensation erreichen könnte. Und das führt dann dazu, dass eben Zertifikate verkauft werden, die mehr als zweifelhaft sind.
Können Sie ein paar Beispiele nennen? So, was für Zertifikate gibt es da so?
Genau, ich will nochmal eine grundsätzliche Einordnung dazu auch geben, die aus dem sozusagen Völkerrecht stammt, weil die ganzen Klimaverhandlungen finden ja auf Staatsebene statt. Also die Staaten verhandeln miteinander, wie die Emissionsbudgets oder Mengen zu betrachten sind. Und das bedeutet auch, in den deutschen Emissionsbudgets sind die Senken, über die wir ja schon gesprochen haben, ja schon enthalten, beispielsweise die Holzsenke oder die Waldsenke. So, jetzt stellt sich ja die Frage, wer kann denn diese Senkenleistung, die auf Staatenebene gerechnet wird, denn privat vermarkten? Also würde es eine Firma geben, die sagt, uns gehört so und so viel Teil dieser Senkenleistung. Das funktioniert ja nicht, das ist ein ganz anderes Betrachtungssystem. Und die Zertifikate sind nur privater Natur oder nicht staatlicher Natur. Mhm. Es gibt natürlich Zertifikate, auch im Waldbereich wird da sehr viel gemacht aktuell, dass Zertifikate dafür bezahlt werden, dass der Wald wächst. Also man verzichtet zum Beispiel auf die Nutzung und dann habe ich ja den Zuwachs, aber keine Entnahme. Also der Kohlenstoffvorrat im Wald wächst. Und das wird aber so lange funktionieren, wie ich bezahle. Das heißt, ich müsste ja jedes Jahr für meine Kompensation bezahlen, ohne einen Zusätzlichkeitseffekt zu haben. Weil in dem Fall, wo ich nicht mehr bezahle, muss dann schon aus wirtschaftlichen Gründen der Wald wieder geerntet werden. Und alles, was ich mal bezahlt habe, um zu speichern, ist dann auch wieder weg. Mhm. Genauso ist es mit Aufforstung. Also prinzipiell finde ich es gut, wenn Aufforstungen stattfinden. Mhm. Und das ist sicherlich gut fürs Klima und auch für die Biodiversität oder ganz viele andere Themen ist es gut.
Da gibt es zum Beispiel von Bierfirmen die Ansage, sowas meinen Sie, ne? Zum Beispiel, ja, dass für jedes Bier, was man kauft, wird ein Baum gepflanzt oder so ähnlich, ja.
Genau, und die Frage ist, wer stellt denn sicher, dass dieser Baum bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag wächst und CO2 speichert, weil in dem Fall, wo er nicht mehr da ist, ist auch das CO2 relativ schnell wieder in der Luft. Mhm. Insofern ist im Bereich Wald, Landnutzung, eben auch durch diese Risiken, den Kohlenstoff wieder zu verlieren, eine echte Kompensation im Moment nicht so richtig vorstellbar. Das könnte sich, vielleicht kommen wir da nachher noch drauf, bei Zukunftsmaßnahmen ändern, wenn man beispielsweise den biogenen Kohlenstoff auch anfängt, unter die Erde zu bringen und ihm eben dadurch dauerhaft vor dem menschlichen Zugriff entzieht.
Der biogene Kohlenstoff, was ist das genau?
Das wäre der Kohlenstoff, der zum Beispiel im Holz oder in allen gewachsenen Pflanzen drin ist.
Okay. Und es gibt ja auch Humuszertifikate, Herr Flesser.
Ja, da ist das Problem im Prinzip ähnlich, wobei man muss schon sagen, dass zum Teil die Leute da mit sehr großem Enthusiasmus rangegangen sind.
Wie funktionieren die genau?
Eine gute Sache. Ja, im Prinzip generiert man einen Mehrwert dadurch, dass man Humus aufbaut und das auch nachweist. Und dann sagt, man hat dadurch so und so viele Tonnen CO2 Kohlenstoff gespeichert und CO2 hätte doch theoretisch am Markt auch einen Preis haben können und damit hat man eine zusätzliche Wertschöpfung im Kontext Klimaschutz. Das Problem beim Humus ist ein bisschen ähnlich wie im Wald auch. Meine erste Frage ist immer, und was passiert, wenn der Kontrakt ausläuft und der Bauer die Humuspflege wieder einstellt? Dann wird genau das wieder emittiert, was vorher aufgebaut wurde. Muss er dann das Geld zurückgeben? Oder wer gibt das Geld zurück? Oder derjenige, der die Zertifikate verkauft hat? Also da wird es dann sehr unsicher, weil es einfach eine unsichere Klimaschutzmaßnahme ist. Es gibt aber andere Bereiche, wo ich das gar nicht so schlecht finde. Denken Sie mal an die Moore. Und da gibt es auch Moor-Futures, wo auch privatwirtschaftlich dann damit geworben werden kann, dass man einen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Und da sind die Emissionen, die eingespart werden können, pro Flächeneinheit so hoch, dass ich wirklich viel erreichen kann.
Ja, indem man also Moore wieder vernässt.
Wieder vernässt, genau, und schützt. Und da ist auch die Kontrolle relativ einfach, denn ich sehe sehr, sehr einfach, ob ein Moor nass ist oder ob es entwässert ist. trocken ist.
Ja,
und auch die Erfolgskontrolle ist da sehr gut. Und da ist die Gefahr, dass es plötzlich wieder umkippt, sehr gering, solange es nass bleibt.
Ja. Vielleicht kann ich da kurz noch auch, also wir sind ja bei unserer Vision bis zu Netto Null immer noch ganz am Anfang oder mehr am Anfang als am Ende. Das heißt, die Vermeidung und die Reduktion von CO2-Emissionen steht gerade noch viel mehr im Vordergrund als wirklich die Entnahme. Und es wurde gerade schon gesagt, ne, es ist eine Vermeidung von Emissionen bei den Mooren. Das heißt, wenn wir da rein investieren und das Vermeidung von zukünftigen Emissionen kann auch ein der Ausbau der erneuerbaren Energien in sich entwickelnden Ländern sein, wo wir dann eben in erneuerbare anstatt in fossile Infrastruktur investieren. Das ist vielleicht auch ein Hebel, der größer ist, als wir uns den so immer vor Augen rufen. Sozusagen. Mhm.
Zu neuen Technologien und damit auch zu vielleicht kaum geahnten Möglichkeiten, CO2 zu fixieren. Diese Technologien laufen unter dem Namen Geoengineering oder auch Climate Engineering. Welche Hoffnungen können in welche Methoden da gesetzt werden? Fangen wir an mit Direct Air Carbon Capture, kurz DACC, eine Methode, um CO2 aus der Luft zu cachern. Frau Menges, wie funktioniert dieses DACC? Funktioniert es überhaupt und ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll?
Also, dass das funktioniert, das wissen wir. Das sind die gleichen Technologien, die ich auch wieder chemisch in dem Fall, die Luft filtern, wie zum Beispiel bei den Raumstationen. Da, wenn da CO2 ausgeatmet wird, muss das auch aus der Luft rausgenommen werden. Damit das aber einen klimatischen Effekt hat, muss das auf einer Skala und auf einer Fläche vor allem passieren, weil einfach die Luft eine viel geringere CO2-Konzentration hat als zum Beispiel jetzt Abgase bei irgendwelchen Abgas von fossilen Brennstoffen.
Das wird in per Million, ppm.
Parts per Million.
Parts per Million. Mhm. Und wie viel CO2 ist denn da so in der Luft?
Wir sind ungefähr bei 410 Parts per Million. Momentan, vorindustriell waren wir bei 288 Parts per Million. Also wir haben das schon erhöht.
410 von einer Million Teilchen.
Ja, wenn man eine Million Luftteilchen auffängt, dann hat man 410 CO2 dabei. Und der Rest ist was anderes.
Mhm. Genau. Und aber aus dieser Konzentration muss man dann eben das CO2 rausfiltern bei diesem Direct Air Carbon Capture, weswegen diese Anlagen große, riesige Propelleranlagen sind, die die Luft über diese Filteranlagen dann strömen lassen und da das CO2 quasi abgeschieden wird. Mhm. Und dann wird das wieder erhitzt und das CO2 freigegeben, relativ reines CO2, was dann flüssig gemacht, verpresst wird. Und dann kann man das in geologische Speicherstätten geben. Also das können zum Beispiel jetzt bereits leere Gas- und Ölreservoire sein, wo man das reingeben kann. Die wissen wir, dass die dicht sind, weil sonst hätte sich da kein Öl und Gas gebildet früher. Da kann man das dann einleiten oder man kann das auch in bestimmte Gesteinsformationen einbringen und das da dann langfristig lagern.
Und in welchem Umfang kann das geschehen? Also das kann dann ja nur ein ganz kleiner Anteil sein, weil man kann ja nicht überall jetzt Propeller aufbauen, die ja auch Energie brauchen. Was für ein Ausmaß kann das haben?
Genau, also die limitierenden Faktoren sind tatsächlich der Energiebedarf, der da auch bei der Abscheidung wieder benötigt wird, die hohen Temperaturen, die da benötigt werden. Wenn wir, ich kann nicht nachgucken, 5%, glaube ich, von der deutschen erneuerbaren Energien in 2050 dann benutzen würden, könnten wir damit ungefähr 16, 17 Megatonnen CO2 entnehmen. Allerdings ist das was ich in Deutschland für nicht so sinnvoll halte, weil wir einfach diesen Supply von erneuerbaren Energien hier in Deutschland wahrscheinlich nicht haben werden. Also das ist, glaube ich, eher eine Technologie, die wir uns anschauen sollten, wo wir viel solare Energie, wo wir ja auch gleich Wärmeenergie eben auch mit haben, benutzen können, um sowas zu machen. Und in Deutschland muss man sich das überlegen, ob man eben diesen zusätzlichen Strain ans Energiesystem dann über Direct Air Capture wirklich in Kauf nehmen möchte oder nicht.
Hm. Und im Grunde muss man sagen, dass uns die Natur ein DACC-System frei Haus liefert, nämlich alle wachsenden Pflanzen machen nichts anderes, als das CO2 aus der Luft zu filtern, ganz ohne zusätzlichen Energieeinsatz von uns.
Okay, und diese Verfahren spielen aber in Ihrer Rechnung für 2050 auch eine Rolle?
Absolut, nicht nur bei mir, sondern auch in sämtlichen globalen 1,5-Grad-Szenarien, die wir als Grundlage für die Weltklimarat-Reports bekommen. Da werden große Mengen, fast unrealistische Mengen an Bioenergie, Carbon Capture and Storage, BECCS wird das kurz abgekürzt, angenommen, womit wir dann eben verbleibende Emissionen kompensieren können. Ja.
Wobei ich finde, es ist relativ egal, ob man das jetzt mit Biomasse macht oder mit Fossilen. Also am Ende ist ja die Idee, ich entnehme es am Schornstein, wo ich eine hohe Konzentration habe, und verpresse es dann unter die Erde.
Nee, dem muss ich widersprechen. Sobald wir das bei fossilen Brennstoffen machen, sprechen wir wieder von Emissionsvermeidung und nicht von CO2-Entnahme. Das heißt, nur wenn das CO2 ursprünglich aus der Atmosphäre kommt, können wir wirklich von negativen Emissionen sprechen. Und dadurch dann Restemissionen von Müllverbrennung, von Transport, auch von Landwirtschaft, falls wir in der Landwirtschaft weiter Emissionen haben, wirklich kompensieren, um auf Netto Null zu kommen.
Dann gibt es noch ein Verfahren, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, eine PyCCS. Da geht es um Pyrolyse. Durch Verkohlung soll CO2 aus Biomasse abgeschieden und gespeichert werden. Herr Flesser, ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
Das ist durchaus richtig. Andreas hat ja schon darauf hingewiesen, dass wir eigentlich über die Pflanzen so ein Free Carbon Capture System haben, ein natürliches. Und dann ist eher die Frage, wie kriege ich denn die Biomasse, die daraus gebildet ist, wo dann der CO2-Kohlenstoff drin ist, stabil, sodass das nicht wieder abgebaut wird, wenn es irgendwo zersetzt wird. Und da ist die Idee, dass man Pyrolysekohle aus diesen Biomassemengen herstellen könnte, was zunächst etwas skurril anmutet. Ich habe vorher mal nachgeschaut, wir haben im letzten Jahr über 120 Millionen Tonnen Kohle aus dem Boden. Boden ist es nicht aus der Geologie geholt und im Wesentlichen energetisch genutzt. Dazu leisten wir uns den Luxus, noch Steinkohle zu importieren. Und dann fragt man sich, warum habe ich dann eine künstliche, sehr aufwendige technische Methode, die dann in kleinen Mengen eher homöopathisch wieder Kohle erzeugt, was mich viel Geld kostet, eventuell auch Emissionen hat. Das klingt wirklich sehr komisch. Und das muss man vielleicht im Kontext einer Zeit nach der Kohlenutzung sehen.
Da könnte also es dann eine Rolle spielen.
Solange wir hier uns wirklich noch das Kohlezeitalter gönnen und noch nicht verlassen haben, ist das wirklich diese Diskussion kaum jemandem zu vermitteln, meiner Ansicht nach. Wenn man davon ausgeht, dass wir wirklich keine Kohle mehr nutzen, dann ist es durchaus eine berechtigte Frage. Wie kriege ich denn die Biomasse, die mir das CO2, den CO2-Kohlenstoff bindet, stabil und vor Abbau geschützt? Und da kommt diese Pyrolyse dann letztlich ins Spiel. Das ist die Verkohlung bei hohen Temperaturen, Temperaturbereich 400 bis 700 Grad, unter Ausschluss von Sauerstoff. Und dann entkohlt das System und liefert mir letztlich brennbares Pyrolysegas. Es gibt auch Pyrolyseöl und eben diese Pyrolysekohle, die dann wirklich sehr stabil ist.
Und dann irgendwo eingelagert werden muss.
Und dann ist die Frage, was mache ich damit mit der Kohle? Und da ist wieder eine große Diskussion, was sinnstiftend ist und was nicht. Am meisten korportiert wird, es möglichst doch in Böden, in Ackerböden zu bringen und die Bodenfruchtbarkeit zu vermehren dadurch. Ich schnaufe mal kurz durch. Also ich bin eben Agrarwissenschaftler und für mich ist wichtig, die Böden möglichst fruchtbar zu halten. Und das ist nicht so einfach mit dieser Pyrolysekohle, denn bei diesem Prozess der Pyrolyse, das ist eigentlich genau das, was, wenn Sie einen Ofen haben, Sie nicht haben wollen. Eben eine unvollständige Verbrennung, da entsteht jegliches giftige Zeug, was man sich nur vorstellen kann, PAKs. Also der Prozess muss sehr sauber geführt sein, dass ich dann am Schluss mit meiner Kohle was anfangen kann und sie nicht nur irgendwo entlagern muss. Und ob sie in den Böden Vorteile bringt oder nicht, das hängt sehr vom aktuellen Zustand der Böden ab. Also die meisten Versuche, die wir hier im mitteleuropäischen Raum kennen, zeigen keine Ertragssteigerungen.
Und ja,
Ja, ich würde gerne ergänzen. Also ich sehe das im Wald ganz ähnlich, wie du das für den Acker beschrieben hast. Auch da stellen sich ja die gleichen Fragen, wie stabil ist das? Hat das positive oder negative Effekte? Da wir eigentlich genug Humus, hoffentlich jedenfalls im gut gepflegten Wald haben, ist ein positiver Effekt nicht zu erwarten. Und insofern sehe ich das auch nicht für eine kurzfristige Lösung. Trotzdem aber hat das ein Potenzial für die Zukunft, weil wir ja zu viel CO2 in der Luft haben. Also wenn wir uns in ein Nachkohlezeitalter versetzen, müssen wir uns die Frage stellen, wie kriegen wir den Kohlenstoff, den wir in der Menschheitsgeschichte aus dem Boden geholt haben, wieder genau dahin, wo er mal war. Und da halte ich die Technologie für sehr sinnvoll. Man kann übrigens geht es nicht nur um Pyrolysekohle, sondern man kann beispielsweise aus Holz ganz unterschiedliche Fraktionen machen, gasförmige, flüssige oder feste Fraktionen, die jeweils sehr viel Kohlenstoff enthalten. Und man könnte damit alte Lagerstätten wieder auffüllen. Und ich stelle es mir gesellschaftlich leichter vor, wenn man ein Pyrolyseöl beispielsweise in den Boden wieder einfügt als ein CO2-Gas, weil das im Boden dann zu einer Art Teer weiter reagieren würde, damit langfristig geschützt ist, auch dass es nicht rauskommen kann.
Um noch mal einmal ganz kurz abschließend aufs Meer zu kommen, gibt es da auch Ideen, wie man da die CO2-Aufnahme und Speicherung optimieren könnte? Ein Stichwort, was immer wieder zu hören ist, ist Blue Carbon, zu Deutsch blauer Kohlenstoff. Es geht da um die Förderung von Ökosystemen in den Meeren, die in der Lage sind, besonders viel CO2 aufzunehmen. Wie und wo funktioniert das, Frau Menges?
Genau, Blue Carbon bezeichnet erstmal allen biologischen Kohlenstoff im Meer sozusagen. Da reden wir dann von Seegraswiesen, Mangroven, Salzmarschen. Und da ist es eigentlich genauso wie an Land, dass wenn wir diese Ökosysteme erweitern, wir eben mehr CO2 einlagern können und speichern können. Interessant, besonders, also ich weiß, besonders bei Seegraswiesen ist, dass da dieser Sättigungsprozess eben nicht einsetzt wie an Land, sondern die Seegraswiesen, sobald sie mature sind, also erwachsen, dann nehmen sie konstant CO2 auf, auf einer Rate. Aber auch da kommen wir wieder zu den Themen, die wir vorhin schon hatten, dass eigentlich so Seegraswiesen für Biodiversität und die Ökosysteme im Meer viel wertvoller sind als jetzt für diese CO2-Speicherung. Also wir haben das die Kollegen, nicht ich, vom GEOMAR haben das für Deutschland ausgerechnet. Und wenn wir quasi alle Flächen, die früher mal Seegraswiesen hatten, wieder mit Seegraswiesen bestücken, haben wir 62 Kilotonnen CO2 pro Jahr, die wir da entnehmen können. Das ist also, vorhin haben wir von Megatonnen gesprochen, ja. Das ist eine Größenordnung kleiner. Nichtsdestotrotz ist es eben wertvoll, diese Ökosysteme wiederherzustellen und
einen positiven Klimaeffekt zu haben.
Richtig, ja. Genau. Das sieht anders aus in den Tropen, wo wir Mangrovenwälder haben. Die sind, glaube ich, noch mal viel produktiver als andere Ökosysteme weiter nördlich sozusagen. Und auch natürlich für diese Island States ist das eine große Chance, weil es eben auch neben dem Mitigationseffekt, also CO2-Vermeidung oder auch CO2-Reduktion, Entnahme auch einen Adaptionseffekt hat, weil diese Länder sich damit auch für den Meeresspiegelanstieg wappnen.
Die Island States, also die Inselstaaten.
Inselstaaten, ja.
Okay, zum Abschluss, wenn wir jetzt nochmal ins Jahr 2050 zurück in die Zukunft gehen, welche Rolle haben diese neuen Technologien tatsächlich gespielt? Also ich glaube, Sie hatten gesagt 10%, obwohl es ja überall so Fragezeichen gibt. Zu welchem Schluss sind Sie in Ihrer Untersuchung gekommen? Was waren die wichtigsten Maßnahmen, um 2050 tatsächlich netto null zu erreichen?
10%. Das bedeutet erstmal 90% Emissionsvermeidung und Reduktion. Und das größte Fragezeichen ist tatsächlich bei unseren Restemissionen. Das heißt, wie viel schaffen wir, unsere Emissionen runter zu skalieren? Welche Maßnahmen wollen wir ergreifen und wie wollen wir auch, dass unser Deutschland der Zukunft aussieht. Unsere Vision ist relativ technokratisch. Wir haben vier von diesen technologischen Maßnahmen mit geologischer CO2-Speicherung umgesetzt. Dafür braucht es auch wieder Infrastruktur, CO2-Transport und so weiter und so fort. Das könnte man reduzieren, wenn wir jetzt sagen, wir wollen unsere Emissionen noch weiter runterschrauben, indem wir zum Beispiel unsere Wohnfläche reduzieren, unsere Heizungs- oder Kühlungsraten runterregeln. Das haben wir gerade aktuell diesen Winter, dass wir das plötzlich alle machen, auch weil es teuer ist. Genauso müsste man überlegen, wie man das vielleicht jetzt verstetigt, um zu sagen, wir reduzieren diese Emissionen. Das ist aber eine Debatte, die wir in der Gesellschaft führen müssen. Und das geht Hand in Hand, wie viel CO2-Entnahme wir in der Zukunft wollen oder brauchen, um unsere Restemissionen zu kompensieren.
Okay, und die Erneuerbaren, den Ausbau der Erneuerbaren hatten Sie jetzt nicht nochmal speziell angesprochen.
Das war der größte Hebel in allen Sektoren, weil es da auch sektorübergreifend, sobald wir unsere Energieerzeugung über erneuerbare Energien regeln, können wir Emissionen in der Industrie, im Verkehr, in Gebäuden komplett. Sonst sind das Emissionen, die wir nicht vermieden bekommen. Wenn wir das alles auf erneuerbare Energien umstellen, haben wir meiner Meinung nach den größten Teil geschafft.
Okay, ich fasse ganz knapp zusammen. Ohne den Ausbau der Erneuerbaren und ohne die echte Verringerung von Treibhausgasen wird es also nicht gehen. Keine Zaubertechnologie wird das ersetzen. Vielleicht 10% laut Ihrer Rechnung. Gleichzeitig bedarf es des Schutzes der natürlichen Senken und ja, gezielten Climate Engineering Maßnahmen. Und damit enden unsere 45 Minuten Zukunft zum Thema Treibhausgase und deren Einlagerung. Mit dabei waren Nadine Menges vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, Frau Menges.
Vielen Dank für die Einladung.
Andreas Krause, Leiter des Thünen-Instituts für Holzforschung. Vielen Dank, dass auch Sie mit dabei waren.
Gerne.
Und ich bedanke mich auch bei Heinz Flesser, Leiter des Thünen-Instituts für Agrarklimaschutz. Schön, dass Sie mit dabei waren.
Danke, hat Spaß gemacht.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns, wenn Sie auch in die weiteren 45 Minuten Folgen unseres Podcasts hineinhören. Danke, dass Sie heute mit dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich Marco Pauli.